Hallo, Patreon Manu hier. Bevor es mit der Folge heute losgeht, der kurze Hinweis in eigener Sache. Wir sind komplett werbefrei und wir wollen unabhängigen Podcast-Journalismus betreiben. Wir wollen Insert Moin hauptberuflich machen und das funktioniert nur dank eurer zahlkräftiger und zahlreicher Unterstützung auf unserer Crowdfunding-Kampagne. Die findet ihr auf patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr einen Betrag eurer Wahl auswählen. Ab $5 im Monat bekommt ihr das komplette Paket, also auch alle zusätzlichen Bonusfolgen, alle zusätzlichen Formate, die Patreon exklusiv sind für unsere Unterstützer. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut auf patreon.com/insertmoin und jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss!
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen bin ich hier mit dem wunderbaren Manu. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, täglichster Micha der Welt.
Täglichster Micha der Welt. Und hast dich mit mir hier zusammengetroffen, weil wir über ein Spiel reden, wo es extrem chaotisch wird, wo Mayhem sozusagen an der Tagesordnung steht. Ein Titel, der in der letzten Zeit ich finde leider völlig zu Unrecht total untergegangen ist irgendwie, weil der irgendwie sehr, sehr falsch kommuniziert worden ist. Und wir sind aber hier, um mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wie es tatsächlich darum aussieht. Und zwar reden wir über Agents of Mayhem.
Also quasi das, was Daniel und du und ich für die Podcast-Szene sind.
Wollte ich sagen.
Die Three Stooges of Mayhem.
Ja, ich habe gerade nur bei der Einladung noch überlegt, ob ich den Vergleich bringen soll. Aber ist witzigerweise ein Titel, also deshalb falsch kommuniziert, weil sich lange Zeit niemand so richtig vorstellen konnte, was Agents of Mayhem eigentlich ist. Also die Trailer, die zu diesem Spiel rauskamen, die waren so ein bisschen, naja, man hatte so gedacht, das wäre so eine Mischung aus, wäre irgendwie so eine Art Hero-Shooter, ein Online-Only.
Sag's doch, wie es ist, ein Overwatch-Klon.
Ja, ein Overwatch-Klon so. Und dann aber, also findige Leute, die wussten, von welchen Entwicklern es kommt, das kommt von Volition. Das sind die Menschen, die auch Red Faction zum Beispiel gemacht haben und die Saints Row-Reihe, die wussten aber schon, das ist eine Art Spin-Off zu Saints Row. Und da war dann auch ein bisschen unklar, ist es jetzt ein Multiplayer-Only-Spiel, ist es ein Singleplayer-Only-Spiel, was ist das eigentlich überhaupt so? Und dann kam es raus, parallel mit zu Gamescom und parallel zu ganz vielen anderen Veröffentlichungen, die ähnliche.
Ein bisschen vorher noch.
Ein bisschen vorher, ne? Aber die ähnliche, also so in diesem Dunstkreis auch zu Lawbreakers und so, also zu vielen Spielen, die irgendwie lange angekündigt waren, aber wo sich eigentlich irgendwie kein Mensch für interessiert hat. Und fand ich persönlich ein bisschen schade und wir reden jetzt mal ausführlicher darüber.
Und dieses falsch kommunizieren, also ich hätte auch, als ich die Trailer gesehen habe, Agents of Mayhem, habe ich gedacht, okay, das wird weder Micha noch mich ansprechen und der Daniel gähnt auch schon, wenn er den Trailer sieht, weil es wirkt halt so, wie es gezeigt wurde, dachte man halt, oh nee, nicht schon wieder ein Hero-Shooter. Weil es sind mehrere Helden, die aufeinander clashen, ja. Man sieht, die haben verschiedene Fähigkeiten und so weiter. Und in dem Moment schaltet man halt einfach schon ab. Entweder man spielt Overwatch ohne Ende, dann hat man keinen Bock auf die anderen Sachen. Und so Sachen wie Lawbreakers, die krachen gerade auch irgendwie verschwinden im Boden sofort wieder, weil es einfach ein Überfluss an Hero-Shootern gibt.
Ja.
Und jetzt kommt aber der Clou. Agents of Mayhem ist ein Hero-Shooter für Singleplayer.
Genau.
Das hat nämlich gar keinen Multiplayer-Modus. Und warum man das nicht klarer rausgestellt hat, da muss ich Koch wirklich das vorwerfen lassen, dass da irgendwas schiefgegangen ist.
Ja, da ist bei der PR irgendwie was schiefgelaufen. Ne? Also irgendwie es ist ein Saints Row Spin-Off. So, und das ist schon so ein deutliches Indiz darauf. Okay, so Multiplayer-mäßig kann das gar nicht sein. Wir erinnern uns, also Saints Row ist diese total durchgeknallte Reihe so. Die
GTA.
Ja, eigentlich ist es die Verarschung auf GTA. Und daraus hat sich aber halt so eine sehr beliebte Reihe irgendwie rauskristallisiert, rausgestellt, die sehr viele Fans hat. Also ich bin auch ein großer Saints Row-Fan, weil ich mag diesen total durchgeknallten Humor. Und der Witz ist, dass dieses Spiel ein Ende von Get Out of Hell ist. Also es gab dieses, vom vierten Teil gab es ein Standalone-DLC, wo Get, der Protagonist von Saints Row, in die Hölle kommt. Und es gab da eins von mehreren möglichen Enden, wo irgendein Mensch aus einer Paralleldimension kommt und sagt, Get, du musst uns helfen, mit unseren Agenten die Welt zu retten. Und dann sagt Get, ja, oder mach ich mit und springt durchs Portal und dann ist das Spiel vorbei. Und darauf basiert jetzt, das ist eigentlich ganz geil, das ist so ein bisschen wie bei Nier, da wo Nier basiert ja auch auf einem Ende von Drakengard. Und die haben hier halt einfach gesagt, ja, das ist das komplette Spiel. Also das ganze Spiel spielt in einem Paralleluniversum irgendwo in Saints Row und es gibt auch tatsächlich Ged als auswählbaren Helden. Und ja, das ist das ganze Ding. Und aber das.
Man muss kurz dazu sagen, der Ged ist ein Pre-Order-Bonus. Mhm. Also Johnny heißt der.
Johnny Ged, ne? Ja, genau.
Johnny Ged ist ein Pre-Order-Bonus, ist nicht einer der Hauptcharakteren, ist eher so ein Gimmick, aber er ist in dieser Welt, existiert er und er ist eben nicht ein Gangster-Boss, ja, der Saints Row-Anführer, sondern ein Cop. Ja. Das nennt man, in der Popkultur nennt man das Retcon. Ah. Das ist quasi das gleiche Universum, aber quasi zurückgespult und eine Stellschraube so verändert, dass sie in eine andere Richtung entwickelt, sich die Geschichte. Also das Saints Row-Universum quasi zurückgespielt, als wenn Johnny nie der Saints Row-Anführer und die Saints Row nie gegründet hätte, sondern eben sich dafür entschieden hätte, ein Cop zu werden. Und den spielt man. Also man spielt dieses Paralleluniversum, was wäre, wenn passiert wäre.
Genau.
Und das basiert aber eben auf einer der möglichen Enden von dem DLC, muss man aber nicht wissen. Also man erkennt sofort natürlich auch diese klassische Saints Row-Welt, nur dass sie deutlich positiver ist. Man spielt hier in, welche Stadt ist
Seoul.
Das? Seoul, genau. Mhm. Und es ist eine sehr optimistische Zukunft. Also sie ist deutlich fröhlicher und glücklicher, sehr viel utopischer, diese Stadt, als man das aus den Saints Row-Spielen kennt und auch nicht so derbe vom Humor. Also es ist ein bisschen eine andere Ebene, aber man hat diese Parallelen zu dem Saints Row-Universum, die sind schon da. Allein dieses lila Logo, diese, wie heißt denn das, dieses Wappen, was man da
ja, immer so kennt. Ja, das sieht so aus wie so eine Mischung aus Raute und Kleeblatt, ne?
Naja, genau.
Ich komme jetzt
auch. Also solche Elemente sind sofort da, man erkennt diese Handschrift des Studios auf jeden Fall sofort, ja.
Ja, ich finde, es fühlt sich eigentlich auch an, so ein bisschen wie ein Saints Row-Titel. Also klar, der Gangster-Humor und dieses ganz Brachiale, was so eher so Richtung South Park und Parodie geht, das ist dann hier dann schon ein bisschen weg. Also es ist schon ein bisschen gemäßigter. Aber man hat aber trotzdem schon so Gags drin, die natürlich so unter der Gürtellinie sind. Und das hat schon auf jeden Fall einen Erwachsenen-Humor. Er ist ein bisschen, aber es stimmt, es ist eigentlich gut beschrieben. Es ist positiver gefärbt irgendwie. Also man hat jetzt nicht so, bei Saints Row war das ja alles sehr mit sehr viel Sarkasmus und auch mit sehr viel Blut auch verbunden und viel, und so ein bisschen mit so Situationen, die einfach sehr eklig waren, was es nicht weniger lustig gemacht hat. Aber hier ist es halt so ein bisschen wie so ein ganz, 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 ganz frecher Saturday Morning Cartoon, der eigentlich gar nicht ins Vormittagsprogramm gehört irgendwie so, aber der hat so ein bisschen so diese Aura und diese Ästhetik davon und das meine ich auch echt positiv, also gar nicht negativ, es macht wirklich Spaß, weil das Ganze durch diesen Anstrich halt auch nochmal so einen neuen Drive bekommt. So. Und die Helden stehen insofern halt auch im Vordergrund, weil so ähnlich wie bei Saints Row dann einfach besondere Persönlichkeiten so hervorgehoben werden. Ja, genau, die stechen so hervor. Und sind aber auch, das, ich finde, da merkt man halt auch, dass es die Saints Row-Macher sind, die sind halt alle irgendwie cool, die haben alle so eine gewisse Attitüde, so alle ihren bestimmten Drive, der ist teilweise kulturell bedingt, teilweise ist es halt einfach nur, weil das auch extrem coole Leute sind. Und jeder steht so ähnlich wie bei den Saints Row-Titeln so für sich. Also die werden schon so zu Helden richtig stilisiert. So. Und das machen sie auf eine Art und Weise, die mir total gut gefällt, weil jeder kriegt zum Beispiel so seine eigenen Musikstücke irgendwie, also es gibt mal so kleine Jingle-Songs, jeder kriegt so seine eigenen Soundfiles und es ist ja sogar so, dass Dialoge im Spiel, wenn die gesprochen werden, dass jeder Dialogzeile mit jedem Held einzeln aufgenommen wurde. Also du kannst jederzeit zwischen drei aktiven Helden, du kannst dir so ein Team aus drei Helden zusammenstellen und dann mit denen rumlaufen und so und immer wenn du wechselst, spricht der jeweilige Charakter so. Also sie haben im Prinzip jede Zeile mit jedem Helden aufgenommen und es ist total dynamisch. Also die Handlung läuft normal und wenn jemand eine Mission annimmt und so, kommt es immer darauf an, wen du gerade ausgewählt hast und es wird zu jedem eine Zeile geben. Das ist total krass. Wir reden ja hier von 20 Helden oder 12. So, das ist echt viel.
12 und 12, ne? Johnny eben noch und noch ein DLC-Charakter. Aber
12 Ach so, Helden, stimmt, die bösen Helden.
Ja, die bösen habe ich nicht mitgezählt. Die sind natürlich auch cool, aber die zählen nicht als spielbare Charaktere. Also man hat 12 Helden, die wirklich alle gleichberechtigt die Hauptrolle in diesem Spiel spielen. Es ist eben nicht wie bei Saints Row, dass du einen Hauptcharakter hast oder wie bei GTA, dass du eben drei hast, zwischen denen du wechselst. Es sind keine Sidekicks oder so, sondern du wählst wirklich bei jedem Einsatz selber aus, mit welchen drei Agenten du in diese Mission möchtest. Es gibt auch spezielle Missionen, wo du nur mit einer Figur unterwegs bist. Das sind dann so wie die Origin-Stories. Die sind immer besonders geil, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber nochmal so grundsätzlich zu dieser Art, was ist das denn für eine Art von Spiel? Es ist eigentlich schon ein Open-World-Spiel. Aber das ist der schlechteste Part des ganzen Spiels, finde ich. Also dieses Open World, es fühlt sich für mich an wie eine Altlast. Auf den ersten Blick ist es eine Open World, du hast dieses Soul. Es ist deutlich kleiner als die Saints Row Städte oder auch GTA bei weitem. Also es ist echt ein mickriges Gebiet für ein Open World Spiel. Aber dadurch, dass es ein Hero-Shooter ist, mehr oder weniger, ist dieser Open-World-Charakter eigentlich nur so, weil der Entwickler halt Open-World-Spiele macht, habe ich so das Gefühl. Also ich hätte Agents of Mayhem sogar besser gefunden, wenn diese ganzen Open-World-Aspekte komplett weggelassen worden wären und sie sich auf die speziellen Missionen und vor allem diese Hero-Missionen konzentriert hätten. Weil das ist für mich das Highlight des Spiels. Alles, was mit der Open-World zu tun hat, ist bei Saints Row um Welten besser gewesen.
Und sind wir ehrlich, bei Saints Row war das ja auch nicht so richtig gut.
Geil. Ne? Ja, eben.
Ja, nee. Also Saints Row lebt ja auch von allem, was irgendwie mit der Geschichte und den ganzen Drumherum irgendwie zu tun hat. Man gerade so in Saints Row 4 so diese verrückten Ideen, dass dann die Aliens kommen und und der hat dann auch noch so einen britischen Dialekt und alles. Also es ist geiler Scheiß irgendwie, aber nur das wird irgendwie zusammengehalten von so einer nicht ganz so gut funktionierenden Open World. Ja. Ich glaube, das war schon immer so ein Saints Row-Ding irgendwie. Sie bauen halt immer auf diesem Open-World-Fundament auf. Das ist auch seit ewig immer dieses Design. Mhm. Und das ist, finde ich, auch so die größte Schwäche. Also du merkst halt auch wirklich bei manchen Missionen, also du musst dann manchmal auch so trivialen Blödsinn machen, wie zum Beispiel irgendwelche Beacons oder so aktivieren. Und am Ende ist das so, dass du eigentlich nur von einem Punkt zum anderen auf der Karte springst, da mal einen Knopf drückst und dann wird irgendwie was weiter in der Story getriggert. Und das ist echt schade. Das ist auch mein größter Kritikpunkt. Also mir hat's besser gefallen, wenn sie da einfach in den Jahren Shooter draus gemacht hätten, so, ne? Mit vielen, vielen Tunnelabschnitten, weil das Kämpfen macht schon richtig Spaß, oder?
Total. Der Clou ist nämlich, dass du drei Charaktere hast und du wechselst per Tastendruck jederzeit, wann du Bock hast, in den anderen Charakter. Das heißt, du nimmst den schweren Tank mit, der irgendwie mit seiner Uzi irgendwie, mit der Minigun alles über den Haufen ballert, dann kommen die irgendwie die Feinde näher, dann gehst du auf einen Nahkampfkämpfer und machst einfach Klick und dann beamen die sich so weg und wieder rein. Und diese Mechanik ist so großartig, weil die 12 Charaktere sich auch komplett unterschiedlich spielen. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten, die haben unterschiedliche Waffen. Und dieser Wechsel zwischen diesen drei Charakteren, der funktioniert wahnsinnig gut und macht dieses Kampfgeschehen auch wirklich interessant und abwechslungsreich, weil du mal mit dem probieren kannst und dann wechselst du zu einem anderen Charakter. In der nächsten Mission nimmst du wieder drei völlig andere mit. Und das hat mir total gut gefallen, diese Action.
Ja, ich finde vor allen Dingen Bosskämpfe finde ich total cool. Ja. Die sind halt richtig wild. Die sind auch von der Mechanik immer ziemlich durchdacht irgendwie. Man muss dann natürlich bestimmte Punkte an einem Boss treffen und so. Aber da passiert echt viel. Also es gibt irgendwie schon der erste Boss, der schmeißt dann mit so Bällen um sich. Saints Row Witz, du musst auf die Bälle schützen, die schießen. Und you have to target his balls. Aber das spielt sich wirklich gut. Also das sind wirklich so relativ fordernde, abwechslungsreiche, visuell sehr gut inszenierte Kämpfe, wo auch ständig irgendwie Geschichte bei abläuft, also parallel laufen Dialoge, die auch teilweise wirklich extrem lustig sind. Ja. Und das macht richtig Spaß. Und ich finde, also es ist ein bisschen schade, dass die Figuren nicht ein bisschen agiler sind. Also ich habe mir gewünscht, dass die vielleicht noch so Saldos oder Prioretten irgendwie machen können. Das ist so das, was mir ein bisschen gefehlt hat. Aber ich finde so das Waffenfeedback ziemlich geil. Mhm. Also es gibt zum Beispiel am Anfang, einer der ersten Helden, den du bekommst, ist so ein großer, wuchtiger Typ, der so ein bisschen aussieht wie der aus A-Team. You Fool, wie heißt denn der nochmal?
Mr. T.
Der das immer sagt. Mr. T, genau, natürlich, Mr. T, also der wirkt so ein bisschen von der Statur, sehr groß, kräftiger Mann irgendwie und der hat natürlich eine Schrotflinte dabei und mit dem dann zum Beispiel so Geschütztürme auszuhebeln irgendwie macht total Bock, weil der halt einfach total den Wumms in seiner Waffe hat und der hat dann diese berufte Stimme irgendwie dabei, so ich baller dich weg und das macht Spaß und du kannst dann aber als Gegenzug, also kannst du dein Team zusammenstellen, kannst auch sagen, okay, es gibt Situationen, da macht es mehr Sinn, aus der Distanz zu kämpfen und dann kriegst du auch recht früh im Spiel so eine indische Scharfschützin, die hat so einen Bogen dabei und mit der kannst du dann so aus der Distanz dann Gegner mit Kopfschüssen dann aus der Ferne ausschalten und ich finde, dass man sich auf diese Art und Weise zugeschnitten auf den jeweiligen Helden dann aussuchen kann, wie man kämpft und diese Dreierkombo dann hat, um immer dynamisch dann zwischen Kampfszenen zu wechseln. Ich finde, das ist ein großer Gewinn und das macht das Spiel obwohl die Figuren an sich jetzt nicht so agil sind und so, macht es aber trotzdem relativ abwechslungsreich und das macht richtig Bock. Und irgendwann hat man ja auch Lieblingsfiguren.
Ja, also
irgendwann
und die sind auch wirklich extrem gut gezeichnet. Also die sind halt so superheldenartig, völlig klischee-mäßig. Also natürlich hast du eine den Gangster, du hast dann irgendwie den Ice Yeti, der ist natürlich Russe, ja, der so Experiment fehlgeschlagen ist und so eine Eisgeschichte dann irgendwie hat und du hast diesen großen Dicken, der Tank und so weiter. Aber die sind trotzdem liebevoll. Also zum Beispiel diese indische Bogenschützin, die kämpft zwar mit dieser Agent of Mayhem, mit dieser Agentur, sie hat aber immer trotzdem ihre eigene Agenda, weil sie halt sagt, man erfährt dann so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte, die dann auch sehr geil immer erzählt sind in so einem 90er-Jahre-Cartoon, so amerikanische Zeichentrick, weißt du? So, also wirklich so, auch diese Animationstechnik, die so ein bisschen so ruckelig ist, also so, weil man halt nicht so viel Frames damals gemacht hat, um das billig zu produzieren, aber es ist eine ganz klare Liebeserklärung an dieses 90er-Jahre-Cartoon-Fernsehen. Oder 80er Jahre oder so. Und das ist großartig, weil dann da auch die Geschichten der Charaktere erzählt werden. Und sie hat zum Beispiel eine ganz normale, ernste Geschichte, nämlich, dass ihr Dorf oder ihre Herkunft, da ist eine Epidemie ausgebrochen und dieses Gegenmittel gibt's halt da in Seoul. Und die Agents of Mayhem rekrutieren sie dann, weil sie eben gegen diese Bedrohung starke Kämpfer brauchen. Und sie schließt sich denen an, aber nicht irgendwie aus Spaß oder aus Blödsinn, wie zum Beispiel dieser Hollywood-Charakter, der halt so ein gescheiterter Hollywood-Star ist, der dann da irgendwie gerne auch in echt seine Action-Kämpfe irgendwie austrägt und Stunts macht und seine Sonnenbrille aufsetzt und immer Filme zitiert. Aber die ist dafür dann zum Beispiel total ernst, weil sie halt dieses Gegenmittel finden will für ihre Familie und für ihr Dorf. Und diese Bandbreite in diesen Charakteren, die funktioniert erstaunlich gut. Auch wenn die miteinander agieren, hat jeder so immer seine Rolle. Und je nachdem, welchen Charakter du gerade auch ausgewählt hast, wenn dann die Funksprüche aus der Basis kommen, reagiert ja jeder anders, wie du auch schon gesagt hast. Und es passt immer zu der Figur, zu der Charakterisierung und wirkt unglaublich ausgetüftelt, diese Charaktere so wirklich so darzustellen.
Ja. Ich finde, es menschelt zwischen denen. Genau. Das ist total komisch, ne? Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, aber das ist auch irgendwie so etwas, das war schon bei Saints irgendwie so mit drin. Das ist das Komische an diesen Spielen, dass du denkst, ja, das ist ja alles Spaß, alles Parodie und so, aber man spielt dann Saints Row 4, sind gefangen auf einem Raumschiff und sitzen dann da. Und irgendwie wirken diesen ganzen Schwachsinn, diese Figuren trotzdem nahbarer und glaubwürdiger, menschlicher als in vielen anderen Geschichten, wo alles sehr ernst ist irgendwie. Und das ist so ein besonderes Kunststück von den Autoren, dass die halt, das haben sie mit den Spielen davor schon geschafft. Und dann schaffen sie hier halt auch nochmal, dass du irgendwie das Gefühl hast, es ist alles dieses Saturday Morning Cartoon Flair. Also es könnte auch Captain America oder so sein. So, es geht echt so in diese, Captain Planet wollte ich sagen. So, wir sind in diese Richtung irgendwie so auch alles so ein bisschen trashig und, ne, irgendwie auch ein kleines bisschen scheiße, so in dem Sinne, aber Spiel, auf eine geile Art.
Das Spiel wird auch ständig mit G.I. Joe in Verbindung gebracht.
Ja, G.I. Joe, genau, das ist auch ein gutes Beispiel irgendwie. Aber ich finde, genau, im Vergleich zu G.I. Joe, aber hast du hier aber einfach so eine menschliche Komponente drin und die kommt auch viel durch den Humor, dass du irgendwie merkst, da ist was. Und es sind ja auch tatsächlich Beziehungen untereinander irgendwie. Also du hast zum Beispiel dieser Tank-Typ, der so ist wie Mr. T., da gibt es so eine Mechanikerin, die heißt Gremlin und die ist total verknallt in diesem Mr. T und schickt ihn dann immer irgendwelche Nachrichten und sagt so, ey, hast du nicht mal Bock mit mir essen zu gehen? Und er versteht das immer falsch. So. Und das ist eigentlich auf der einen Seite total süß irgendwie und das sind diese Kleinigkeiten, diese kleinen Kommentare zwischendrin. Ich finde auch da gibt es ja auch deine Chefin, das ist so eine mysteriöse Frau in so einem schwarzen Kleid, die sieht so aus wie aus einem Film-Nord-Film so rausgesprungen. Genau, und die hat dann und die ist am Anfang so kalt und weiß nicht, was mit dem Anfang soll, wunderbar. Und dann kommen später so Missionen, wo sie dann so zwei, drei Sachen sagt oder so überraschende Aktionen macht, so Züge. Also wenn man dann jetzt bei der Inneren bleibt, es wirkt dann einfach so, als würde sie die am Anfang ausnutzen, aber dann bringt sie plötzlich dann zum richtigen Moment die richtige Information. Man merkt, das ist ihr doch nicht egal. Solche Sachen sind in der Story drin und das hat mich total gut gefallen. Und
das erwartet man von dem Spiel gar nicht, wenn man es halt spielt und diese schnelle Action sieht, dieses auch wirklich sehr oft alberne, der Rapper zum Beispiel, der aus Saints Row quasi noch stammt, dieser Charakter, der stellt einen Ghetto-Blaster auf und dann fangen die Gegner an zu tanzen. Als Spezialattacke, oder so. So gut. Und meine Lieblingscharakterin, die Daisy, Das ist eine, auf eine Rollerskaterin, wie sagt man da, dieser Sportart, wo die im Kreis fahren und sich so wegrammen. Rollerblade oder du weißt, was ich meine.
Keine Ahnung, Rollerblade, Moshpit.
Da gab es mal so einen ganz schlechten 80er-Jahre-Film. So ein Moshpit auf Rollerblades,
ja. Ja, genau. Rollerblade. Ja, der hieß, glaube ich, auch einfach nur Rollerblade, oder?
Ja, aber das hat so, diese Sportart hat einen Namen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist die halt so eine Sportlerin und so eine sehr starke, muskulöse Irin, die dann auch mit so einem starken Akzent redet und die halt auch ordentlich trinkt. Und ihre Origin-Mission zum Beispiel, da lassen sie sich dann immer was Besonderes einfallen. Also immer, wenn du einen neuen Charakter freischaltest, musst du mit diesem Charakter erst eine eigene Mission spielen, wo du dann nicht zwischen diesen drei Charakteren wechselst. Und die sind immer sehr anders von der Mechanik. Also bei der Irin ist es jetzt so, dass die mit ihren Rollerblades, sie kann sich nicht mehr genau dran erinnern. Du fängst dann an diese Mission und sie kann sich nicht mehr so genau dran erinnern, was gestern passiert ist. Und dann geht man quasi so Stück für Stück, fährt man in der Open World diese Punkte ab, wo sie gestern war. Und dann kommt die Erinnerung wieder, da habe ich angefangen zu saufen, da habe ich irgendwie bei der Burgerbestellung randaliert und dann kamen die Cops. Und auf einmal bist du mit ihr mittendrin in einem Showkampf mit Kampfrobotern, ja, so ein Wettkampf, wo sie dann irgendwie schnell teilgenommen hat, völlig im Suff. Und du lernst aber gleichzeitig dabei ihre Spezialattacken kennen. Also das ist dann gleichzeitig immer so eine Tutorial-Mission, dass du ihre Spezialwaffe kennenlernst, überhaupt die Verwendung, wie sie sich bewegt, welchen Spezialfähigkeit sie wann, wie, wo einsetzt. Mhm. Aber du kriegst gleichzeitig eben halt auch so eine Charakterisierung hin. Und die haben mir so Spaß gemacht, diese Mission, weil die sich immer auch mechanisch was einfallen lassen, immer auch eine gewisse Form der Erzählung mit sich bringen und auch wirklich so eigene Levelstrukturen. Also das sind dann halt Bereiche in dieser Open World, die dann aber sozusagen wie so Instanzen in diesem Moment anders funktionieren. Und das war wirklich gut. Und gerade wenn man diese Mission dann macht, dann fallen halt diese Open World Standardkämpfe völlig ab dagegen. Also ich würde auch wirklich empfehlen, so gut wie es geht, einfach nur diese Origin-Schichten zu spielen und der Hauptmission zu folgen. Den ganzen Open-World-Quatsch, den kann man sich komplett schenken. Weil die sind so 0815, da läufst du wirklich durch Gänge und dann kommt ein Feind und die sind immer aus den gleichen Versatzstücken zusammengebaut, wie so ein ganz schlechter Random-Generator-Level. Hm. Die machen überhaupt keinen Spaß und die sind völlig Banane.
Ja, würde ich auch empfehlen. Und das ist auch ein bisschen schade, weil mir hat eigentlich das Seoul, was die da dargestellt haben, auch sehr gut gefallen. Fand ich vom Design sehr cool, weil es spielt so leicht in der Zukunft irgendwie. Also es ist nicht heute, sondern ein paar Jahre später.
Und 2030 oder sowas.
Irgendwie so, gefühlt. Ich glaube, 15 Jahre später oder sowas. Und das Seoul hat deshalb schon so futuristische Elemente, also so besondere Anzeigentafeln, die es in der Form nicht gibt, so mit Projektionsflächen und sowas, alles irgendwie. Also
sieht
es hat so
aus wie so eine Apple-Stadt.
Ja, es sieht so ein bisschen aus wie ein Blade Runner, nur glücklich. Also es hat sehr, sehr schöne, weiche Farben. Also ich finde, das ganze Farbdesign von Agents of Mayhem finde ich total gelungen, weil es so eine sehr angenehme Farbpalette hat, die so ein bisschen pastellig ist, sehr freundlich, sehr, 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 sehr positiv hat, eben halt sehr weich, so ein bisschen wie so ein Stück Popopapier. Und was soll ich sagen? Achso, Explosionen und sowas alles, das hat dann wiederum diesen harten Farbton. Also das ist
oder
das.
So Neonfarben, diese typischen bullischen Farben, ja, so lila, Neon und so. Ja.
Und also so, dass das Mayhem, und du machst ja wirklich eine Menge Mayhem und zerstörst da auch eine ganze Menge, kommt dann schon wuchtig und effektvoll dann irgendwie auch rüber. Und du hast, ich finde Seoul halt auch von der Architektur ziemlich cool. Also du hast dann so große Bauten, die dann auch sehr ründlich aufgebaut sind, so Wolkenkratzer, die nicht einfach nur so eckige Blöcke sind, wie man es vielleicht von New York oder so kennt, sondern man hat dann irgendwie so ründliche Bauten, die dann so ein bisschen geschwungen sind und so. Und das sieht so gerade so im Panorama echt cool aus. Und ich finde besonders schön, das ganze Ding hat ja so einen Tag-Nacht-Wechsel, wenn das ganze Ding dann so noch so einen bestimmten Farbstich bekommt durch einen Sonnenuntergang oder so. Und ich finde da, also ich würde nicht sagen, dass die Stadt lebendig ist, weil dazu passiert da drin leider zu wenig. Also es ist jetzt kein Vergleich zu einem GTA zum Beispiel oder so, wo du auch das Gefühl hast, dass da wirklich Leben stattfindet und so. Aber die Kulisse an sich ist wirklich schön und ist auch irgendwie neu. Also Seoul habe ich jetzt so noch nie in einem Spiel gesehen irgendwie. Und
mich stört es auch gar nicht, dass das so klein ist, das Gebiet. Nee. Weil in den linearen Missionen bist du ja auch in unterschiedlichen. Dann bist du mal im Hafenviertel oder dann bist du mal im Stadtpark mit so einem großen Brunnen. Oder dann ist in so einem Stadtgebiet, wo dann wirklich so Times Square-artig irgendwie alles leuchtet und brutzelt. Leuchtet und im Neonlicht. Und dann bist du mal tagsüber, mal abends. Also die bietet genügend Abwechslung, diese Stadt. wenn du halt in den Missionen bist. Und wenn du aber als Open World dann mit dem Auto da durchfährst, dann fällt dir schon schnell auf, wie tot diese Stadt dann da doch eigentlich ist. Da tut sich zwar schon was, da laufen schon Passanten rum, die weichen dann auch aus. Und wenn du dann mal so in so ein Scharmützel reingerätst, weil irgendwo Roboterwachen oder sowas kommen, dann ist es schon auch ganz cool, wenn du in der Stadt kämpfst, weil dann halt auch mal ein Auto neben dir explodiert oder dann irgendwie Passanten dir über den Haufen, dich über den Haufen rennen, ja, oder du dann auch diese verschiedenen Höhenebenen ausnutzen kannst. Also die Kämpfe in der Stadt funktionieren, weil du dann auch einfach auf ein Packhaus zum Beispiel hochgehst und von oben schießt, dann wechselst du zu der Bogenschützin, sniperst irgendwie andere Scharfschützen weg, die dann irgendwie auf einem Kran stehen und dann kraxelst du da noch hoch, hüpfst doch mal schnell in ein Auto. Das geht ja dann sogar noch. Aber diese Untergrundmissionen, die sind dann wirklich grausam dagegen. Oder was ich auch extrem störend fand, ist, dass diese Stadtkulisse eigentlich gut funktioniert, aber das, wie soll man sagen, diese Jump'n'Run, also das Rumgekraxel, manchmal musst du dann halt, weil irgendwo eine Antenne auf irgendeinem Haus oben ist, wo du hin sollst, dann musst du da so hochkraxeln. Und das ist so bescheuert. Da habe ich mich nie so richtig dran gewöhnt. Du hast dann so einen Double Jump, einen Triple Jump, genau. Die Agents of Mayhem, die kümmern sich nicht um Double Jump, die können sogar einen Triple Jump. Und eigentlich hast du dadurch eine unglaublich vertikale Bewegungsfreiheit, aber oft fällst du dann halt doch irgendwie 13 Stockwerke vom Hochhaus runter, weil du diesen blöden Vorsprung nicht erwischt hast. Ja. Oder dieser Kran ist irgendwie so komisch von den Hitboxen, dass du da irgendwie an der Seite runterkullerst. Und also so richtig durchdacht ist diese Open World dann halt doch nicht so richtig.
Ja, die vertikale Bewegung, da fehlt ein bisschen die richtige Übersicht, finde ich. Da merkst du auch, dass es nicht so wirklich darauf geeignet ist. Da gibt's viele Spiele, die das natürlich besser machen. Ganz offensichtlich natürlich sowas wie Assassin's Creed oder so, wo Klettern einfach ein wesentlicher Bestandteil von dem Ganzen ist. Das finde ich ein bisschen schade. Also Kämpfen auf der vertikalen Ebene, also wenn du dann zum Beispiel auf einen Vorsprung gehst und unter diesen Gegner und so, ist alles super, es macht auch Bock und alles. Wird ja auch belohnt, weil es ist halt schon ein Positionsvorteil, den du auch merkst. Ja. Aber das Hochklettern, das hat mir auch ehrlich gesagt nicht so viel Spaß gemacht irgendwie. Das finde ich auch ein bisschen schade. Auch so das Rumfahren ist so ein bisschen underused, finde ich. Also ich finde das war cool, dass man Autos hat. Ich finde auch geil, wie sie das Auto inszeniert haben, aber das macht spielerisch nicht so viel Sinn. Wollte ich sagen, also es gibt einen Autohändler, es gibt ja da eine Basis, die haben dann so eine die Ark, und da gibt es auch unter anderem jemanden, der für die Autos irgendwie zuständig ist. Das heißt, du kannst dir auf Knopfdruck ein Auto suchen, du kannst zwar eins auch von der Straße nehmen und einfach das übernehmen und damit fahren, aber du kannst dir halt auch ein superschnittiges, schnelles Rennauto oder das, was du dir festgelegt hast, dann auch auf Knopfdruck herbeirufen. Und das Geile ist, das Ganze ist wie Kit. Also aus Knight Rider. Du steigst da ein irgendwie und dann so, hallo, Bock auf einen Joyride, und man hat immer so Sprüche, und das Geilste ist die Musik, weil dann kommt nämlich irgendwie so ein total wubbiger Beat irgendwie dazu. Du steigst ins Auto ein und machst so wop, 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 und du fährst dann mit diesem Auto dann so total smooth irgendwie so über die Straße durch und denkst, was spiele ich hier eigentlich? Aber eigentlich ist es cool. Also es ist auch irgendwie so inszeniert. Die springen da so rein, heldentypisch, dann fängt diese Musik irgendwie so ein bisschen an. Es ist so ein richtig geiler, es hat so ein extra Coolness-Faktor, wenn man da mit dem Auto irgendwo hinfährt, und dann steigst du aus und dann sagt Kid auch noch so, ja, komm wieder, jederzeit, du kannst mich immer rufen und so. Also er flirtet ja auch mit dir so ein bisschen, und das finde ich total cool gemacht.
Ja, und auch je nachdem, aber mit welchem Charakter du ins Auto springst, kommt auch eine andere Animation, und da konnte ich mich auch nicht satt sehen. Also die Irin zum Beispiel, die zeigt dir dann immer den Stinkefinger so in Zeitlupe, wenn sie irgendwie ins Auto hüpft, und das ist schon sehr, sehr cool gemacht, ja.
Ist schon sehr, sehr cool gemacht, aber ja, das größte Problem an Agents of Mayhem ist eigentlich insgesamt, dass das Ganze so zusammengehalten wird von dem Spiel, das irgendwie nicht so ganz da ist. Mhm. Also ich finde das ganze Konzept finde ich geil, und ich finde inhaltlich gefällt mir das Spiel unheimlich gut. Aber es ist einfach so, also ich finde so dieses ganze Drumherum mit dem, man kann ja die Fähigkeiten des eigenen Helden auch noch ausbauen. Man
wird so zugeschissen mit diesen ganzen kleinteiligen Micromanagement, das ist eine Katastrophe.
Ja. Also es ist einfach nicht, es ist nicht übersichtlich, es macht keinen Spaß. Also ich finde die Ark finde ich noch cool, weil man da irgendwie rumlaufen kann und man kann mit Leuten sprechen und so. Es gibt dem Ganzen so das Gefühl von, ich bin hier irgendwo auch zu Hause, ich gehöre irgendwo hin, das ist cool. Das passt auch zu dieser ganzen, zu der ganzen Heldenaufmachung und so. Ich finde, das fühlt sich schon gut an und ist auch sinnvoll, dass man im Prinzip das ganze Menü in so einer begehbaren Umgebung sozusagen versteckt hat.
Ja.
Das finde ich toll. Aber dieses ganze Freischaltzeug und so, und ich finde aber auch so das ganze Design und das Drumherum, man hat so ein bisschen das Gefühl, die hatten einfach eine geile Idee für diese Welt, aber irgendwie so ein aufgezogenes Konzept, was die eigentlich gar nicht machen wollten. So fühlt sich das irgendwie an, so. also so Bullet Point-mäßig, wir müssen Open World machen und wir müssen jetzt unbedingt auch so Kleinkram irgendwie einbauen, wie Erfahrungspunkte und Zeug, einfach nur, weil das jetzt gerade gefragt ist.
Ja, irgendwie. Und wie wir schon gesagt haben, man kann sich das so gut vorstellen im Spiel, wenn das einfach ein linearer Shooter gewesen wäre. Ja. Dieses Konzept Hero-Shooter für Singleplayer, das wäre es gewesen. Dann wäre das eine viel rundere Sache gewesen. Diese Open-World-Geschichte, das ist ja sogar so schlecht stellenweise umgesetzt, dass du feindliche Basen einnimmst, dann hast du natürlich einen Benefit dadurch und dann werden die irgendwann wieder überrannt, aber du kriegst es gar nicht mit, dass du die wieder zurückerobern kannst. Oder dann auch so Dinge, du kannst ja nicht mal richtig auf der Minimap dann abarbeiten, was noch offen ist, weil du gewisse Missionen dann auch immer wieder machen kannst. Zum Beispiel so Standard-Racing-Missionen kannst du annehmen. Gehst halt zu so einem Terminal, nimmst da eine Rennmission an und dann fährst du halt ein paar Rennen in der Stadt. Aber du kannst nicht mal dir eine gescheite Übersicht verschaffen, welche Rennen sind denn noch offen, weil die alle immer noch da sind, die Icons. Also auch dann nicht zu Ende gedacht. Weißt du, wenn man dann schon so sagt, man möchte dann eine Open World draus machen, dann aber auch mit so Sachen, die dann halt einfach nerven in einer Open World, mit Standardmissionen, mit uninspirierten Sachen. Und es steht so im krassen Kontrast zu dem, wie gut durchdacht diese Story-Missionen sind und die Hauptkampagne. Allein jeder Boss ist so geil inszeniert. Also einer der Bosse zum Beispiel ist so ein Justin Bieber-Verarschung, der dann seine Medienmacht dafür nutzt, die Leute zu manipulieren und mit so einem Virtual Reality Device quasi dann nicht nur Milliardär wird, weil er diese Geräte verkauft, sondern dann eben auch die Leute ihr Gehirn manipuliert. Und das ist so dermaßen geil überzogen und dann semmelst du halt diesem Justin Bieber Klon in diesem Bosskampf irgendwie eins über und das ist so befriedigend und das ist aber auch so geil erzählt, weil du einerseits diese Metaebene hast, diese popkulturellen Referenzen. Du verstehst ja, dass da Justin Bieber mit gemeint ist. Dann ist es auch so eine Anspielung auf VR und auf Medienkritik und so weiter. Das steckt da alles drin. Trotzdem hat es diesen cheesy 80er, 90er Jahre Cartoon-Style und diese Menschlichkeit der Charaktere. Und ich war voll happy damit. Das ist so gut. Und dann muss man aber immer wieder ja sagen, aber diese Open-World-Geschichte. Das ist so traurig.
Das ist so ein Aber in den besten Momenten hat das ja wirklich dann so die Qualität auch von der Weirdness, so wie Sunset Overdrive zum Beispiel irgendwie, was ja auch so absolut wahnsinnige Bosskämpfe irgendwie hatte und so. Und
aber da hat diese Open-World-Geschichte funktioniert, finde ich.
Ja, da war das ja auch, da war die Fortbewegung ja auch besser. Also da hast du ja auch bemerkt, dass dieses ganze Hüpf- und Springen- und Grind-Konzept irgendwie sehr viel besser in diese ganze Welt und die Welt war ja auch so gebaut, dass man das total gut ausnutzen konnte. Ja, das ist hier so. Ja, also bei diesem Spiel schlagen bei mir zwei Herzen in der Brust irgendwie. Also ich mag das total eigentlich. Also ich ertrage auch ganz gerne die Schwächen des Spiels irgendwie, weil mir einfach so viele Sachen da total viel Spaß machen. Und ich finde es sehr schade, dass es so runtergemacht wird in der Kritik. Also so schlecht ist es wirklich nicht. Man merkt aber einfach, das hat viele Aspekte drin, dass es so uninspiriert, dass man sich wünscht, man hätte da wäre irgendwie noch mehr Zeit reingeflossen oder das Konzept wäre da wenigstens anders gewesen, weil das ist so, also mir geht's da bei den Saints Row Spielen aber auch durchaus ähnlich. Das ist schon so ein Phänomen, das sich bei dem Entwickler dann irgendwie so durchzieht. Ich fand immer die Spiele, die sich so linear durchziehen, zum Beispiel das Red Faction Armageddon, die fand ich richtig gut, weil das ist wirklich so straight, eine Linie irgendwie, man kann sich da so durchballern, auf eine Sache konzentrieren und da gibt es dann quasi keine Schwächen. Aber ich finde so gerade da gab's auch dieses Red Faction Armageddon. Guerilla, genau, so hieß das. Da fand ich die Idee von einem Open World Red Faction ja auch cool, aber du spielst das dann so 3 Stunden und merkst, so viel Spaß macht das nicht, weil da einfach zu viel Ballast dran ist, der mit der Open World einfach herkommt. Das ewige Rumfahren und viele, viele andere Probleme irgendwie, die einfach sehr dieses Spiel bremsen irgendwie. Und das ist halt einfach so hier genauso. Also Also man kann ja durch eine offene Stadt fahren, das ist nicht das Problem, aber man hätte einfach sehr viel von diesem Zeug weglassen müssen, dass das einfach stört irgendwie und dann wäre aus dem Spiel plötzlich was richtig, richtig Gutes geworden. So ist es halt einfach eher ein Geheimtipp für Leute mit besonderem Humor.
Ja. Die Sache ist, das Schöne an dem Spiel ist ja, dass man es eben halt nicht uneingeschränkt empfehlen kann, aber wenn wer jetzt zuhört und sagt, die Sachen, die ihr positiv benannt hat, die gefallen mir total, auf die habe ich Bock und die Open World ist mir eh egal, dann kann man es ja empfehlen, weil man muss diese Open-World-Sachen ja nicht machen. Das ist ja das Schöne daran. Also so, ich habe es zumindest halt so gespielt, dass ich die Sachen gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben in diesem Spiel. Und du kannst ja die Story-Missionen vorantreiben und du kannst dann eben auch die Agenten freischalten. Also die gehören quasi so in die eine Hälfte des Spiels. Und du musst von diesem Open-World-Kram eigentlich so gut wie nichts machen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Du hast zwar so Vorteile, dass du dann halt dir ein paar mehr Sachen freischalten kannst, weil du zum Beispiel, wenn du so Ladengeschäfte eroberst, dann bringen die dir Geld ein pro Minute und dann kannst du in der Ark quasi dieses Geld einsammeln, um dir damit neue Sachen freizuschalten. Aber es ist eigentlich egal. Also man hat kleinere Vorteile, man kann halt auch das Auto aufrüsten und so weiter, aber man muss es nicht machen. Man kann dann ab und zu mal vielleicht so ein paar Sachen da machen, wenn man eh dran vorbeiläuft, aber du kannst halt auch einfach sagen, ich scheiß drauf, ich mache nur diese linearen Geschichten, weil da kann das Spiel durchaus punkten.
Über zwei Kleinigkeiten würde ich ganz gerne an dieser Stelle noch reden. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ziemlich viele Leute gefragt haben, wie es denn mit Microtransactions bei dem Spiel aussieht. Und anscheinend war es den meisten Reviewers so gleichgültig, dass sie nur geschrieben haben, Microtransactions gibt's und dann nicht weiter benannt haben, was da drin ist. Wollte ich mal ganz kurz die Info geben, weil sie überall fehlt. Es gibt Microtransactions, die sind aber nur kosmetisch und die schalten sich erst ab einem bestimmten Level frei. Die sind nicht zwingend für das Spiel erforderlich. Also da kannst du irgendwie so Aufsätze für Waffen oder sowas kaufen.
Deswegen habe ich es in meinem Review, ich habe es auch für die GameStar getestet, habe ich es auch weggelassen, weil man hat ja auch immer Platzmangel in so einem Review und in diesem Spiel ist ja so viel drin, wenn die nicht negativ auffallen oder nicht spielentscheidend sind, aber gut, dass du es nochmal ansprichst.
Das ist halt so, ist halt wie Get, also Get als Zusatzcharakter ist es halt auch sowas, das halt einfach dazu kannst. Also du kannst das ganze Spiel ohne diese Microtransaction spielen, das ist so ein bisschen, weiß nicht, also ein bisschen überflüssiger Schmonz wie damals bei Dead Space 3, braucht man nicht, spielt den Publisher aber hier und da vielleicht noch ein bisschen Kohle in die Kasse und, aber du kannst das ganze, also es ist jetzt kein, wie heißt das, wenn man das kaufen muss, um zu gewinnen, kein Pay-to-Win oder so. Nee, also, um Gottes Willen. Also das ist es auf jeden Fall nicht. Das nur damit da keine Gerüchte hier kommen. So. Und das andere ist Performance. Ich habe es auf normalem PS4 gespielt und ich fand die Performance mehr so semi-gut. also es lief schon okay, also so, dass man es spielen kann, aber so ein Action-Spiel, wo es schon um Schießen und um Reaktionszeit und so geht, profitiert natürlich enorm davon, wenn also da sind sie wieder, diese berühmten 60 FPS. Das läuft hier mit 30. Ich bin mit 30 oft zufrieden, aber es hält die nicht immer konstant. Also es gibt manchmal so Situationen, wo das Ganze wie schon so ein bisschen abkackt. Und es läuft besser als die vergangenen Saints Row Titel. Da gab es ja auch
nichts. Aber das heißt ja nichts.
Genau, also das ist schon mal, also sie haben sich schon gesteigert, was das betrifft irgendwie. Aber es ist jetzt nicht so unbedingt das technische Meisterwerk. Ich weiß nicht, welche Erfahrung hast du auf der Pro gemacht?
Pro? Ich habe es hauptsächlich am PC gespielt. Da lief es butterweich.
Okay.
Habe ja auch einen GTX 79. Da hatte ich null Probleme. Lief immer flüssig, immer sauber. Also eine gute PC-Portierung auch. Habe ich auch mit Gamepad gespielt. Hauptsächlich lief wunderbar über Steam. Und auf der PS4 Pro habe ich es zum Vergleich eben auch ein paar Stündchen gespielt und habe da auch keine technischen Probleme gehabt. Weiß jetzt nicht, was genau für die Pro da besser ausgebaut wurde, aber so wie es jetzt klingt, ist dann wohl die Framerate auch ein bisschen
stabiler. Ja, da ist dann halt wie echt mal wieder das Fußvolk, ne, mit der normalen PS4. Also es ist ja unfassbar. Ja, jedenfalls ist, also auf der normalen PS4 merkt man auf jeden Fall, dass es an manchen Stellen einbricht. Also nicht so, dass es unspielbar ist, aber ich finde halt, bei einem Actionspiel ist die Performance schon wichtig. Und hier geht echt ordentlich was ab. Also es gibt manchmal Situationen, wo irgendwie, weiß nicht, gefühlt 20 Gegner oder so auf dich zustürmen und da siehst du ja auch noch drauf, wirst eine Granate oder so. Und dann sind ja noch mehr Effekte auf dem Schirm und dann merkt man schon, dass die Engine dann auf einer normalen PS4 dann so ein bisschen stottert. Ich habe jetzt Xbox-Version, habe ich nicht gespielt, habe ich leider keinen Vergleich, aber ich würde jetzt mal mutmaßen, dass es da wahrscheinlich relativ wenig ist.
Genau, gibt's für alle drei Systeme.
Gibt's das auch für Switch? Nee, ne?
Nee, genau. Ach, gibt's schade. Nicht. Nee. Ja. Das wäre technisch, glaube ich, auch nochmal eine Meisterleistung.
Ja, es ist so, das muss man verbuchen leider doch unter Schade ein bisschen, ne? Vielleicht. Mhm. Also mir gefällt es persönlich. Also es ist schon, ich hatte unheimlich Spaß mit diesem Spiel. Ich habe auch an einigen Stellen Tränen gelacht. Also wirklich, da bin ich, hab das Pad fallen gelassen und da sind mir wirklich die Tränen vor Lachen aus den Augen geflossen, weil es so lustig war. Aber auf der anderen Seite habe ich mich manchmal halt einfach sehr geärgert und sehr uninspiriert gefühlt irgendwie, weil ich dachte, warum spielst du jetzt seit 10 Minuten diese Kackmission?
Das ist. Aber witzig ist, dass manche sagen, also ich habe zum Beispiel auch gesagt, wenn man Saints Row mochte vom Humor her, dann kann man das auch problemlos spielen und sich dort gleich wohlfühlen. Mhm. Das nehme ich jetzt bei dir auch raus. Das hat der Markus auch gesagt. Bei der GameStar, der das auch gespielt hat.
Ja.
Schwertl. Mit dem ich mich da so ein bisschen abgesprochen hatte. Und dann habe ich jetzt aber auch auf der Gamescom ein paar Leute getroffen, die mir gesagt haben, dass sie das ganz anders gesehen haben. Sie lieben Saints Row und finden Agents of Mayhem richtig kacke, weil da der Humor ganz anders ist. Aber das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Das ist irgendwie sehr, sehr subjektiv, glaube ich, bei diesem Spiel. ob man diesen Humor mag, ist ja immer subjektiv, aber ich hätte gedacht, dass zumindest die Saints Row-Leute nahtlos in dieses Spiel eintauchen können. Aber das scheint auch nicht so der Fall
zu sein. Ich weiß nicht, dann lass uns, also dann zum Abschluss ein Beispiel. Ein Beispiel. Da habe ich Tränen gelacht. Es gibt in dem Spiel so ein Planetarium. Und dann kommst du da hin und du musst irgendeine Mission erfüllen, da ist irgendein Bosskampf oder so. Und dann machen die schon vorher, fangen die schon an, Witze zu machen. Weil das Besondere an diesem Planetarium ist, dass es nur um den Planeten Uranus geht. Wenn man das aber auf Englisch ausspricht, dann heißt es Uranus. Mhm. Wenn man es halt falsch
ausspricht. Der älteste Witz der Welt.
Genau, der älteste Witz der Welt. Aber es klingt halt einfach so, die spielen die ganze Zeit darauf rum, Uranus. Ne? Also die sprechen es absichtlich falsch aus. Dein Anus, so. Und dann kommst du da, du denkst, ja, ist ja lustig, kommst da hin, irgendwie siehst du das Planetarium und so, und dann bleibst du für einen Moment stehen und hörst im Hintergrund so einen Sprecher die ganze Zeit Fakten über Uranus postet. Und es gibt wirklich keinen anderen scheiß Planeten, den er erwähnt, es ist nur Uranus. Und es sind immer so Fakten, die immer so klingen wie ein Arschwitz, irgendwie so. Also, der Luftdruck in Uranus ist so groß, dass es alles zu Staub zerfallen lässt oder sowas irgendwie. Oder Wissenschaftler haben im Jahre so und so eine Sonde in Uranus geschickt und wunderbare Dinge entdeckt und nur solche Sachen. Und die Art und Weise, wie dieser Sprecher das vorträgt und dann diese Musik im Hintergrund, das ist so eine Scientific Facts Musik, so. Das ist, die Kombination ist so lustig, dass ich da las und mir 5 Minuten lang diese Uranus Facts angehört habe und einfach nicht mehr konnte vor Lachen. Und das ist sowas von Saints Row Humor.
Aber das ist halt, ja, das ist total Saints Row. Deswegen habe ich mich auch gewundert. Es ist ja aber nicht nur Saints Row Fäkal Dildo Humor. Also bei Saints Row hat man ja auch irgendwie, das größte Werbegag war ja mit dieser Dildo Waffe da irgendwie.
Nee, sowas sieht man da nicht. Nein.
Und sowas gibt's da gar nicht. Also ich finde, dieser Uranus-Witz, der ist eigentlich schon die Stufe, ab dem geht's erst wieder hoch, finde ich. Also tiefer geht's eigentlich nicht. Es ist nicht so versaut und nicht so derbe wie die Saints Row oder wie South Park oder sowas in der Art, sondern das ist schon quasi die Ebene, mit der man die Saints Row-Leute abholt. Aber der andere Humor ist viel, viel eher so popkulturell. Also, dass man dann zum Beispiel mit diesem Hollywood eine Spezial, so heißt der Held, eine Spezialattacke ausführt und der dann halt seine Sonnenbrille aufsetzt und überall explodiert und dann quasi die aus der Ark ihn anfunkt und sagt, hast du gerade wirklich aus deinem eigenen Film zitiert? Und er so, ja,
Baby. Ja, aber das ist doch voll.
Also auf dieser Ebene ist eigentlich
der Humor. Saints Row ist doch nicht nur Fäkalhumor. Ja, also Saints Row ist ja auch viel dieses Timing und auch dieses Selbstreferenzielle und auch dieses Freche. Weißt du, so diese das ist ja eine Attitüde, die da auch mitschwingt. So. Und deswegen, ich finde, das ist total Saints Row. Klar hat das hier einen komplett anderen Anstrich und klar geht es jetzt nicht so krass in diese Pimmelwitz Kategorie irgendwie. Aber mein Gott, es ist ja so, allein so dieser Wortwitz, der da irgendwie drin steht. Man merkt halt schon, das ist dasselbe Team, das dieses Spiel gemacht hat. Und ich finde aber auch, man muss aber auch zur Verteidigung einfach sagen, dass Agents of Mayhem, der hätte auch einfach nicht gepasst. Also stell dir vor, da würdest du jetzt halt irgendwie, würdest du irgendwie plötzlich einen Dildo irgendwie als Waffe rausholen und damit Leute verprügeln. Das würde hier nicht reinpassen. Also das wäre ja auch völlig falsch für dieses Konzept. Stattdessen hast du halt einfach andere Sachen, die abgefahren sind, zum Beispiel irgendwelche Waffen, die dann so aussehen wie kleine Atomexplosionen oder so. Auch das ist sehr Saints Row-mäßig. Übertrieben ist es halt die ganze Zeit. Es ist halt nur anders. Und ich finde gerade diesen Justin Bieber und so, das ist total der Humor. Also da könnte jetzt auch Get irgendwie kommen und sich über irgendeinen Popmusiker lustig machen, der würde ihn halt nur nicht vielleicht mit einer Kotzkanone bewerfen, sondern hat stattdessen einfach nur normale Waffen. Das ist der einzige Unterschied. Also ich finde schon dass es sehr, sehr ähnlich ist irgendwie. Aber das hat die USK anscheinend halt auch so gesehen. Die hat das Spiel ja auch ab 16 freigegeben, statt wie die alle Saints Row ab 18. Mhm. Deswegen, also ein bisschen sanfter muss es ja wohl schon sein.
Ja, auch von dem Gewaltlevel. Also die Kämpfe sind lang nicht so brutal. Das hat so eine Overwatch- Aggression, also die Feinde
zersetzen. Es ist Overwatch geht schon in die Richtung irgendwie. Ich finde das so schade, ich habe Overwatch jetzt nie gespielt, aber dass es immer so verglichen wird, ist echt auch unfair, oder?
Finde ich nicht, weil wenn Overwatch eine Singleplayer-Kampagne hätte, dann würde ich mir die wünschen, dass die so ein bisschen ist wie Agents of Mayhem. So. Also ich finde, das kann man ganz gut vergleichen, weil die Charaktere interessieren mich bei Overwatch. Mich interessiert halt der Spielmodus nicht, dieses kompetitive Multiplayer. Ja. Aber ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne die Origin-Story von May oder sowas spielen, ja? Oder von dem Gorilla, der würde da auch gut reinpassen, dieser Gorilla, der Churchill
Winston. Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil so geht's mir bei Overwatch aber auch, ganz genauso.
Ja. Und wenn man jetzt überlegt, wie wäre denn eine Singleplayer-Mission, wo man Winstons Origin-Story nachspielt, so ungefähr, nur halt mit deren Charakteren und mit deren Erzählform, vielleicht mit dem anderen Humor, weil es halt Blizzard ist, aber so ungefähr ist es halt bei Overwatch mit diesen 12 Helden, dass man was über die erfährt, gleichzeitig die Mechanik lernt, und das fehlt mir bei Overwatch. Weißt du, wenn du einfach lernst mit einer coolen Origin-Mission, wie der Charakter funktioniert, und dann kannst du in den Multiplayer eintauchen, ist genau das. Also wenn man das vermisst hat bei Overwatch, dann könnte man Mayhem mal
in den Blick schicken. Das wäre aber auch echt ein Hint für Blizzard, aber das machen sie wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, das finde ich wirklich geil, weil ich finde, zumindest bei den, von dem, was ich gesehen habe, ich kenne nur diese Kurzfilme, die als Werbung dann irgendwie rausgegeben werden, und die gefallen mir echt total gut, weil sie es irgendwie schaffen, die Figuren sehr sympathisch zu gestalten. Den Gorilla, den, wie heißt der, total. Winston, ne? Den finde ich super, super sympathisch. Winston, ja. Ich finde aber auch die eine mit der Brille, diese Ingenieurin.
Kurze Anekdote, dieser Winston, ich habe neulich eine Overwatch-News geschrieben für die GameStar, und dann habe ich echt Winston im Kopf gedacht und habe aber Churchill geschrieben. Das ist mir gerade auch wieder beim Sprechen passiert. Weil ich immer an Winston Churchill denke, und dann ist mir das erst einen Tag später, ist mir das dann erst aufgefallen. Ich so, ich habe echt Churchill geschrieben.
Aber stell dir mal vor, was für eine coole Geschichte man, was für coole Charaktere man dann auch als Singleplayer inszenieren könnte. Da ist ja auch, also auch so, da gibt's ja diese Ingenieure mit der Brille irgendwie, ich habe ihren Namen jetzt nicht drauf, aber die, das birgt ja Potenzial mit echt vielen guten Geschichten.
Die haben ja auch eine Meta, also die Lore von Overwatch ist ja auch das, was die Leute total begeistert. Und
ist da nicht auch diese Frau mit dem Mech dabei? Da könnte man doch allein schon ein ganzes Spiel draus stricken mit einem Mech.
Ja, die Charaktere sind super, und ich will da eine Singleplayer-Kampagne.
Mensch, Blizzard.
Mensch, Blizzard.
Aber ja, jetzt mal hier, ne? Agents of Overwatch. Also bitte.
Ja. Aber ich glaube, das ist ein Riesenflop. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, es tut mir ein bisschen leid. Also, was ich so gehört habe,
hassen verkaufstechnisch
meine ich jetzt. Ja, aber ich glaube, es hassen auch alle.
Also, außer
uns. Nee, wirklich, ich habe nichts Positives über dieses Spiel gehört. Gar nichts.
Ein paar, ein paar Leute habe ich schon. Doch.
Okay.
Ich habe mich da. Es gibt schon ein paar positive Reviews, die halt die Sachen, die positiv sind, auch positiv rausstellen, obwohl es halt viele Negativpunkte gibt. Aber die halt es auch so sehen, man kann sich halt auch die positiven Rosinen da rauspicken, wenn man das möchte. Aber als ganzes Konzept funktioniert halt nicht so ganz.
Aber ich glaube, an der Kasse verkackt das total. Nee, ich glaube, das kommt auch zu einem Zeitpunkt, ist nicht zeitgleich auch Uncharted rausgekommen und so. Ich glaube, das ist einfach gerade so sehr ungünstig released worden auch. Ich
glaub, wie du schon gesagt hast, hat ja auch keiner richtig auf dem Schirm gehabt, dass bis auf die paar Volition-Fans hat es keiner so richtig kapiert, dass das nicht einfach ein klassischer Multiplayer-Shooter ist.
Naja.
Sehr schön. Naja, schade.
Ja, schade. Aber ich glaube, wir haben jetzt sehr ausführlich besprochen, für wen das vielleicht doch noch geeignet ist. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal, schließen wir den Fall, liebe Agenten.
Genau. Und wir wechseln zwischen den Podcast-Host zip. Und hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich weiterhin tun auf patreon.com/insertmoin, damit wir weiterhin so ausführlich über Spiele sprechen können und euch vielleicht auch solche kleinen Perlen wie diese hier zeigen, die vielleicht ein bisschen untergehen im Mainstream-Review-Culture-Clash. Also, patreon.com/inshotmoin, genau, die irische Version inshotmoin, da könnt ihr unseren Podcast unterstützen. Wir hören uns morgen wieder an gewohnter Stelle. Auf Wiedersehen. Tschüss, Micha.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Inshotmoin.